Heute sprechen wir über hohe Gebühren beim Investieren, über mögliche Alternativen, wie es günstiger geht. Wir sprechen auch über 6,8 Milliarden Schilling. Außerdem kann jetzt jeder Visa- und Mastercard-Kunde in Österreich Geld zurückbekommen. Und es gibt auch große News bei Apple und Google. Also dranbleiben bei der 161. Folge des Finanzen verstehen Podcasts. Und heute wieder in gewohnter Manier. Ihr hört es eh schon, ich bin wieder zurück. Also der Philipp, ich bin wieder fit sozusagen. Und mir gegenüber, stimmt nicht ganz, aber mir ja, gegenüber im Screen ist der Matthias. Und Matthias hat mir gestern ein Bild geschickt und ich sage zu ihm, Herrst, Matthias, du sitzt im Flugzeug, was ist da los? Also Matthias, wo bist du? Servus.
Grüß dich Philipp, ich grüße dich von der sonnigen Insel Mallorca. Sitze im kurzen T-Shirt da, bis vor kurzem habe ich noch auf dem Balkon arbeiten können. Ja, ich bin gestern... war spontane Geschichte im Wetter in Wien entflogen. Gute Idee, weil ich habe gelesen, der Flughafen Wien war heute gesperrt, also heute am Tag der Aufnahme, Dienstag, 13. Jänner, und habe es gestern zum Glück noch rechtzeitig rausgeschafft. Ja, und da bringe ich dir gleich einmal einen Spartipp mit, lieber Philipp. Mallorca ist es unter anderem deswegen geworden, weil man halt da richtig günstig hinkommt mit Ryanair. Habe gesehen, 44 Euro hin und retour, Montag in der Früh hin, Freitag am Abend zurück. Toll, um dem Wetter in Wien zu entfliehen. Und gebucht habe ich um 23:59 Uhr und habe auf PayPal geklickt, also am Sonntag 23:59 Uhr, Zahlungsart wählen, PayPal, möchte den Kauf abschließen und was passiert auf einmal? Seite lädt neu, Kauf, also Achtung, einer der Flüge ist nicht mehr zu diesem Preis verfügbar. Was habe ich übersehen?
Wahrscheinlich die Zeitverschiebung oder irgendwas, oder keine Ahnung.
Ja, quasi richtig. Die Uhrzeit ist vorangeschritten. Es war mittlerweile 0:00 Uhr und um 0:00 Uhr startet nun mal der nächste Tag und das war quasi schon der Tag des Abflugs. Das heißt, der Flug, der vorher 21 Euro gekostet hätte, ist ein bisschen teurer geworden, hat dann 130 Euro gekostet. Also ein ordentlicher Sprung. Ja, nichtsdestotrotz, also von sowas darf man sich dann den Urlaub und Anführungszeichen nicht vermasseln lassen. Aber interessant zu wissen, also mir war das nicht so bewusst, dass quasi, ja, das so eine Auswirkung haben kann. Von dem her ein Spartipp für alle, die ebenfalls gerne spontan Urlaube buchen oder generell Urlaube buchen. Falls ihr auch das meistens um Mitternacht herum macht, achtet darauf, dass ihr quasi innerhalb des Tages, in dem ihr bucht, auch noch den ja, die Buchung abschließt.
Aber war das bewusst so gewählt, dass du es so spät machst oder war das wirklich ein kompletter Zufall?
Nein, es war im Prinzip wirklich so spontan. Also du kennst mich, wenn ich da die Idee im Kopf habe und ich denke, hey, gibt es da Flüge runter? Ja, warum nicht? Wird gebucht. Und war dann halt blöd, dass ich quasi, also ich meine, ich wusste es nicht, dass das wirklich dann so eine Auswirkung hat oder habe ich auch gar nicht so Zeit geschaut, ganz ehrlich. Aber wie gesagt, ich wollte einfach nur kurz jetzt ins Warme und diesem grauen Wetter in Wien entkommen.
Spartipp Nummer 1 für 2026, Flüge rechtzeitig buchen. Also zumindest nicht um 0 Uhr.
Genau, 0 Uhr blöde Zeit zum Flug buchen.
Ja, was gibt's noch? So, ich habe schon im Intro erwähnt, ich habe interessante News gefunden. Aktuell haben die Österreicher immer noch 6,8 Milliarden Schilling in ihrem Besitz. Schilling ist jetzt doch schon 2026, ja, 24 Jahre her eigentlich, 2002, wenn es mich nicht täuscht. Also das ist schon heftig und umgerechnet, ich meine, um das ein bisschen zu relativieren, umgerechnet sind es knapp 500 Millionen Euro. Das ist jetzt zwar viel, aber auf staatlicher oder auf österreichischer Sicht jetzt nicht so viel. Und lustigerweise, teilweise sind halt viele Schilling verschollen, versteckt vielleicht noch, versteckt warum. In der News steht da drin, die meisten Schilling, was gefunden haben, waren bei Wohnungsauflösungen in teilweise hinter irgendwelchen Kasteln versteckt oder in den Fußleisten oder was die in den Bodenleisten drinnen, da waren auch Schilling-Scheine drinnen. Lustigerweise, das heißt, das haben wirklich Leute teilweise dort versteckt, aufbewahrt. Und es gibt aber immer noch die ein oder anderen, die Schilling noch besitzen, weil sie es behalten wollen, weil keine Ahnung warum. Matthias, hast du noch Schilling? Hast du noch irgendwann was 20 Schilling oder 50 oder 1000 Schilling sogar liegen?
Wahrscheinlich wertlos, 1000 Schilling, oder? Nein, ich habe keine Schilling herumliegen, aber ich kenne die Geschichten, die man immer wieder hört von eher älteren Leuten halt, die früher oder die sich halt immer wieder Bargeld versteckt haben zu Hause, aus diesem, vielleicht auch noch aus diesem Angstgedanken, diesem Risikogedanken heraus. Noch nicht erlebt, aber soll ja immer wieder vorkommen, dass man quasi dann in irgendeiner Jackentasche quasi, die dann am Dachboden irgendwo liegt, ein bisschen ein Geld für Notfälle sozusagen gebunkert ist. Also diese Geschichten hört man halt hin und wieder, ist sicherlich nicht die beste Option. Schließfächer auch nicht die beste Option, wie wir jetzt Ende des Jahres 25 miterleben durften. Da sind ja auch einige Millionen Euro aus Schließfächern gestohlen worden. Richtig heftiger Coup eigentlich, wenn man so nachdenkt. Da sind Einbrecher über ein Bürogebäude oder eine Garage ins Tresorfach eingebrochen, haben da Schließfächer weg ausgeräumt. Und das Blöde, die waren in der Regel nur bis zu 1.000 oder 10.000, ich glaube 10.000 Euro versichert. Die Kunden geben jetzt natürlich an, dass sie da Millionenbeträge teilweise drinnen hatten. Also richtig übel. Also weder Bargeld zu Hause noch zu viel in irgendwelchen Schließfächern sind irgendwie gut. Vor allem, wenn man noch dann das Thema Inflation denkt.
Die Frage ist jetzt auch, wenn da wirklich gewisse Leute Millionen von Bargeld drin haben, wo kommt das Bargeld her? Ne? Warum lagert man da hunderte tausend Euro in ein Schließfach und tut dann vielleicht nicht die Versicherung anpassen, weil man kann sich ja höher versichern. Ne? Also irgendwie ein ganz spannender Coup mit möglicherweise spannenden Geschichten, was dann jetzt noch rauskommen. Also die Ermittlungen laufen da ja und ich bin da wirklich gespannt, was da rauskommt, weil es ist schon eine komische Geschichte.
Also den Kommentaren unter diesen Beiträgen, Philipp, ist diese Frage, die du gestellt hast, sehr böse und die fragt man nicht.
Okay, ja dann. Ich habe eh nicht gesagt, warum also ich das frage. Also wir haben keine Schilling mehr. Lustigerweise hat gerade jetzt, ich war jetzt 2 Wochen in Kärnten bei der Family und ich weiß nicht, in was für einen Zusammenhang wir da geredet haben mit Papa. Ich glaube, irgendwas mit Haus kaufen oder Haus. Und dann hat er wieder gesagt, ja, das kostet ja 1 Million Schilling. Ich sage, Papa, Schilling ist schon lang vorbei, das brauchst du mal umrechnen. Ja, was der umrechnen? Nein, das ist in den gewissen Köpfen noch immer so drinnen, Euro und Schilling umzurechnen. Also für mich ist das ja, und da habe ich gesagt, du Papa, Schilling ist schon lang vorbei, wird vermutlich auch nicht mehr kommen, somit brauchen wir nicht mehr umrechnen. Und wenn wir die Inflation dazu rechnen würden, dann ist das sowieso, ja.
Das hat halt auch was nicht nur was Emotionales, sondern auch was Psychologisches, nämlich den Preisanker. Also quasi, und deswegen, Leute, die eben mit Schilling aufgewachsen sind, haben quasi erstmals ein Hauskauf zum Beispiel betitelt mit kostet XY Schilling. Das heißt, dieser Betrag in Schilling ist quasi der Anker. Und alles, was über den Anker drüber ist, ist quasi teuer. Das ist genauso bei mir Beispiel. Ich habe mir in der Hauptschule immer so einen Wurstsemmel beim Zielpunkt gekauft. Und ich glaube, das hat kostet damals 50 Cent. Ja. Und seitdem quasi war das unter anderem, also zum Beispiel jetzt der erste Anker. Nicht ganz so extrem, aber jetzt wäre quasi die Idee, alles, was drüber ist, ist quasi für mich teuer oder beim Tanken zum Beispiel, ja. Jeder erinnert sich, wie viel hat der Sprit gekostet oder wie viel hat eine Tankfüllung gekostet, wie man das Auto quasi neu gekauft hat oder wie man das erste Mal so selbst herumgefahren ist nach dem Führerschein. Und das ist dann sozusagen der Anker, den wir quasi unser Leben lang fortsetzen. Also da spielt uns unsere Psychologie einmal mehr einen.
Stimmt. Und ein paar Schilling gibt es vielleicht da zurück, also Schilling nicht, aber Euro, nämlich gibt es gerade eine ganz aktuelle Gerichtsentscheidung für uns in Österreich, und zwar Card Complete, der Anbieter von Visa-Karten, Mastercard, Diners Club-Karten, hat zu viel Gebühreneinkommen, also bei Fremdwährungsumrechnungen. Und jetzt kommen wir bis 2015 rückwirkend, also Diners Club bis 2015, ich glaube Mastercard und Visa bis 2016 oder 2018 da herum, Geld zurückfordern. Weil wenn du jetzt im Ausland mit der Kreditkarte zahlst, dann hast du ja oft Umrechnungskurse, insbesondere wenn du in einer anderen Währung eben zahlst oder abhebst, zum Beispiel Geld abhebst. Und wo ich in Bali zum Beispiel war letztes Jahr, da habe ich ja auch mit der Kreditkarte gezahlt und dort ist ja eine ganz andere Währung wie bei uns. Und anscheinend dürften es teilweise zu viel, also über 1,6% pro Transaktion zu viel verrechnet haben. Wenn man sagt, 500 Euro wären es 8 bis 10 Euro. Das ist schon an Gebühren. Und wenn man da jetzt mehrmals seit 2015 auf Urlaub geflogen ist und in Länder, wo man halt das Umrechnung dabei hat, dann können da schon ein paar Euros zusammenkommen, die man zurückholen kann. Und es gibt jetzt ein Online-Formular von Card Complete, das verlinke ich natürlich an die Shownotes. Da trägt man einfach seine Daten ein, eben die letzten 4 Ziffern von der Kreditkarte plus den Namen und so weiter und so fort. Die prüfen das dann alles, ob du reinfällst, ob du auch zu viel Gebühren gezahlt hast. Und dann kriegst du es zurück, beziehungsweise kannst du entweder das aufrechnen lassen aufs Guthaben von der Kreditkarte oder eben aufs Girokonto, das musst du dann eintragen. Und bis 1.8.26, also bis 1. August, kann man das noch einrechnen. Also alle, die Card Complete Kunden sind, oder halt eine Karte haben, wo halt das im Hintergrund ist, Visa, Mastercard, Diners Club, wie schon gesagt, unbedingt schauen, ob's Geld zurückkriegt, weil geschenktes Geld kriegt man ja gern zurück oder zu viel bezahlt ist. Also ich würde auf jeden Fall das machen. Ich habe das gestern auch gemacht, das geht in 2 Minuten und ich warte jetzt, bis ich da mein Geld zurückkriege, falls ich was kriege. Also ich weiß es ja eh nicht, aber probieren kann man es ja.
Genau, also das auch ein kurzer Hinweis vielleicht an alle, die auch bei anderen Banken Kreditkarten haben. Es ist ja gefühlt einmal im Jahr oder auch öfter hört man, dass irgendwelche Banken irgendwelche Gebühren zurückzahlen müssen. So auch zum Beispiel, wir haben ja im Podcast darüber besprochen, ich glaube es war vor ein paar Monaten, die BAWAG hat jetzt quasi zu viel verrechnete Kreditkartengebühren verrechnet und ich komme jetzt deswegen wieder drauf, weil wir vor ein paar Tagen einen Kommentar erhalten haben auf Instagram, dass tatsächlich jemand viel Geld zurückbekommen hat, aufgrund unseres Kurzvideos, wo wir halt darauf aufmerksam gemacht haben, dass man eben bei der BAWAG sich Geld zurückholen kann, weil man zu viel oder zu hohe Gebühren zahlen musste. Also auch da quasi ein kleiner Service-Hinweis.
Werbung. Wer unseren Podcast verfolgt, weiß, wir nutzen Sunrise Capital zum Investieren. Beim letzten Community-Event kam oft die Frage, was ist Sunrise eigentlich? Und wer könnte das besser erklären als Gründer und Fondsmanager Thomas Nies?
Bei Sunrise dreht sich alles ums Mitverdienen. Es geht darum, den Vorhang aufzumachen und nicht einfach nur investieren in Produkte, die man nicht versteht, sondern in Unternehmen, die man kennt. Wir halten die Dinge ganz einfach. Wir strecken in unserer App eine unsichtbare Hand aus, die helfen soll, dass der Anleger die für ihn richtigen Dinge tut und damit langfristig erfolgreich anlegen kann.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise sehr gerne weiterempfehlen. Und wenn du jetzt mit Sunrise starten möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben geschenkt. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Und nun zurück zum Podcast.
Matthias, was machst du, wenn du im Lotto gewinnst und die Option hast, 1 Million sofort oder 1.000 Euro oder in dem Fall halt 1.000 kanadische Dollar oder was immer pro Woche zu kriegen. Was wäre jetzt deine erste Intention? 1 Million sofort oder 1.000 pro Woche?
Da würde ich wahrscheinlich immer die 1 Million sofort nehmen, weil ich halt weiß, wie ich veranlage und quasi, wenn ich davon ausgehe, dass mir irgendwie ein Dividendenfonds 2% zahlt im Jahr, bin ich bei 20.000 Euro. Nach der Steuer bin ich noch ziemlich genau ein bisschen über 1.000 Euro im Monat und habe Kurssteigerungen. Also da würde ich auf jeden Fall, ich persönlich, zuerst das Cash nehmen.
Und da denkst du genau gleich wie ich?
Ich spiele kein Lotto, von dem her.
Ja, aber
Wahrscheinlichkeit ist halt null.
Aber da denkst du ganz gleich wie ich und das ist echt lustig, weil die Kanadierin, was das gewonnen hat, die ist 30 Jahre alt, was ich so gefunden habe, und die hat tatsächlich die 1.000 Euro pro Woche genommen. Natürlich kann man jetzt argumentieren, die ist jetzt 30, wenn die 85 wird, als Beispiel, also 55 Jahre, dann wären das 3,3 Millionen Euro, was sie kriegen wird, also über diese Laufzeit. Auf der anderen Seite habe ich natürlich gleich einmal die Berechnung angestartet, wo man auch zum Test, das macht überhaupt keinen Sinn. So, angenommen, also Option 1, die 1.000 die Woche nehmen, gell?
Sind die Woche?
Die Woche, ja.
Das sage ich,
in der Woche, also 4.000 im Monat, ja. Wären dann 3,3 Millionen in diese 85, also bis 85, das heißt 55 Jahre lang. So. Das wäre die erste Option. Sie nimmt die 1.000. Das hat sie gemacht. Eine weitere Option wäre 1 Million sofort. Und wie wir wissen, so 6-8% pro Jahr ist so die durchschnittliche Marktrendite. Wenn man die jetzt anlegen würde ohne Verbrauch, also ohne, dass man jetzt 1.000 rauszieht jedes Monat, hätte man mit 85 24 Millionen. So. Natürlich kann man mit 85 nicht mehr allzu viel anfangen, wenn man davor nichts gezehrt hat davon. Macht auch nicht so viel Sinn. Option 3, und das ist die Königsdisziplin, und das ist genau das, was du eben angesprochen hast, genau die gleiche Überlegung. Wenn man jetzt diese 1 Million bei die 6% Rendite, also wir gehen wie gesagt wieder von 6% Rendite aus, anlegt und trotzdem wöchentlich sich 1.000 Euro da rausnimmt, hat man auch die 3,3 Millionen bis 85. Also man lebt trotzdem mit 4.000 netto im Monat, wobei netto wären es in dem Fall dann halt brutto wurscht, aber hätten wir auch ungefähr den gleichen Wert. Aber hätten dann mit 85 immer noch 4 Millionen Euro am Konto, also oder am Anlagekonto, weil du halt trotzdem vermögender wirst. Also könntest du eigentlich im Laufe der Zeit sogar mehr auszahlen dann. Und du könntest auch 90, 100 oder 200 Jahre alt werden, dann hättest du immer noch eine Kohle. Also wenn du das so machst, und das ist so diese Königsdisziplin, die in dem Fall die Überlegung Option 3 gewesen wäre, meines Erachtens. Und ich hätte genauso Option 2 genommen, 1 Million sofort, weil alles, was du dann selber hast, kannst du selber veranlagen. Und in dem Fall hätte das ein Haufen Geld mehr ausgemacht. Aber ja, nachdem wir kein Lotto spielen, wird das nicht passieren. Trotzdem, lustige Geschichte, weil genau da, wenn man da genau sieht, die Dame hat sich gedacht, ich nehme die 1000 safe, 4000 im Monat und fertig. Dann brauche ich nicht mehr arbeiten gehen. Ne? Hätte man anders auch machen können, eben genau mit dem Anlegen. Aber ja.
Ja, das ist dann sicher auch eine große psychische Last auf einem, wenn man quasi plötzlich so viel Geld hat.
Und wenn man sich mit dem Thema vielleicht noch nie wirklich auseinandergesetzt hat, also nicht das Thema 1 Million zum Konto, sondern wie kann man das sinnvoll anlegen, dass man trotzdem davon leben kann? Ne? Risiko los, ist vielleicht das falsche Wort, aber halt Risiko minimiert und das geht halt nur am Kapitalmarkt in dem Fall. Ne? Oder man investiert das halt teilweise, von mir ist ein bisschen in Betongold, was würden sicher viele auch machen, da könnte man ja schön ein bisschen spreaden. Ne? Aber mit 1 Million sofort angelegt wieder und davon ein bisschen zehren oder von mir ist 900.000 angelegt und mit 100.000 hat man einen schönen Polster im Hintergrund, wäre auch eine Möglichkeit. Ne? Aber ja, lustigerweise, ich habe genau gleich gedacht wie du, ich würde sofort die 1 Million nehmen und dann genau das so machen. Also an alle, die vorher zugehört gehört haben, gerne mal kommentieren, wie eure Sichtweise wäre. Würdet ihr die 1 Million auch sofort nehmen oder 1.000 Euro die Woche? Das würde mich interessieren, wie da euer Zugang ist. Ja, Matthias, was gibt's noch Neues?
Ich hätte eine Frage an dich, Philipp.
Ja.
Und zwar, was gibt's Neues? Ja, was machst du, wenn wir jetzt gerade bei Millionen waren, beim Investieren? Was machst du? Du hast eine Aktie gekauft und die steigt relativ kurz um 30%. Kaufen, verkaufen, weiterhalten, weiter investieren oder laufen lassen?
Es kommt jetzt ganz drauf an, was für Aktie das ist, ne? Weil warum ist sie gestiegen? Okay. Okay, da gibt es auch mehrere.
30% gestiegen.
Ja, es gibt mehrere Szenarien. Wenn es irgendein Unternehmen ist, wo ich sage, das möchte ich mein Leben lang halten und kein Zock ist oder so oder kein Trade ist, dann würde ich wahrscheinlich nachkaufen, weil es mir eigentlich komplett egal ist, wie der Kurs heute oder morgen ist. Wenn so irgendwas ist, wo ich sage, ich kaufe dort ein und hoffe, dass da jetzt demnächst 10, 20, 30% raussteigen, dann würde ich schon verkaufen. Aber in den meisten Fällen bin ich der Long-Term-Investor, was wir ja nicht machen. Deswegen sind ja keine Trader. Somit würde ich nachkaufen und drin bleiben. Ne? Also ich bin gespannt, was für Aktie du jetzt da... Sagst du mir die jetzt auch oder war das einfach nur...
Ja, nein, ich sag dir das jetzt auch. Also kein Problem damit, die Dinge zu benennen. Es geht um Alphabet.
Naja.
Und da wollte ich nur deswegen hinaus, weil wir haben ja beide im Sommer, glaube ich, letzten Jahr gekauft, Alphabet. Und ich schaue gerade auf die Wochenperformance und nachdem wir jetzt im neuen Jahr sind, ist quasi die Year-to-Date-Performance unter anderem quasi neu gestartet. Philipp, Alphabet in dieser Woche. Also von 7. Jänner steht da bei Trade Republic bei der App, 7. Jänner bis zum 13. Jänner, sage und schreibe 8,32%. Ja, und der Grund für diese Steigerung ist nichts Geringeres. Das wird uns entweder der Philipp jetzt erzählen, außer der Hund bellt noch zu lange, dann würde ich kurz übernehmen. Wenn der Hund jetzt noch bellt, Philipp nickt, super, dann, es gibt nämlich News aus dem Hause Apple. Apple hat jetzt ja vor kurzem vorgestellt oder verkündet, dass man mit Alphabet zusammenarbeiten möchte. Warum macht man das? Ja, um die eigenen Systeme, wie zum Beispiel Siri, besser zu machen, besser zu entwickeln. Der Philipp ist da genau im Thema drinnen und ich freue mich schon sehr, wenn er was zum Ergänzen hat. Einfach dann wieder unmuten. Perfekt.
Soll ich gleich wieder übernehmen? Ich meine, mir ist ganz gleich.
Gerne, mach einfach weiter, was du da herausgefunden hast.
Ja, es ist halt echt spannend und wir haben es jetzt in vorherigen Folgen immer wieder das Thema Alphabet aufgegriffen, weil es halt einfach so spannend ist und das bestärkt uns jetzt auch wieder in der These, dass wir eben eigentlich alle drei einstimmig bis zu einem gewissen Grad weiterhin investiert bleiben, weil Gemini halt wirklich, so haben wir schon drüber geredet, ein super Tool ist, das gut funktioniert. Und wenn man so weiter schaut, Apple setzt jetzt drauf, weil sie stellen jetzt die eigene KI-Entwicklung ein bisschen hinten an, sage ich mal, aber natürlich nicht komplett, sondern nur für die Siri-Thematik und wollen jetzt einfach Gemini, also Google oder Alphabet, wie man es halt nennen will, integrieren, komplett. Das heißt, am Ende des Tages wird Google mit einem Schlag, kannst du sagen, weltweit in, was sind wie viel, 100 Millionen Devices bei Apple integriert und sticht somit eigentlich OpenAI, also ziemlich stark aus. Jetzt ist ja halt die Frage, hat Microsoft, weil die sind ja bei OpenAI eingestiegen, ganz groß damals, haben sie das falsche Pferd gesetzt? Ich meine, bei Google hätten sie wahrscheinlich nicht so gut einsteigen können, aber das ist jetzt die Frage, wie wird OpenAI jetzt weiter tun? Auf der einen Seite wissen wir ja, dass Google eigene Chips baut, genau für die KI-Thematik, somit anscheinend 40-60% günstiger sind. Und also in der KI-Anfrage oder beim Betrieb von der eigenen KI. Und OpenAI setzt aber auf Nvidia-Chips, somit sind die viel teurer. Jetzt ist die Frage, auf der einen Seite haben sie jetzt viel höhere Kosten, natürlich niemals so eine Macht wie a Google, wie Alphabet, das ist ja ganz klar, obwohl sie im Hintergrund auch Microsoft haben, aber Alphabet ist halt einfach das, die haben die meisten Daten, gehe ich mal stark davon aus, die haben eine starke Cloud, die haben halt sehr viel, was da mit reinspielt, und eben die eigenen Chips, was auf lange Sicht zum Skalieren halt kostengünstiger ist, und andere wie Meta kaufen sich da schon ein, und auf der anderen Seite haben wir jetzt auch schon, sehen wir jetzt ja, dass Apple sich da einkauft in die KI, und habe dann gleich mal Gemini befragt, wie viel das jetzt ungefähr an monetären Einflüssen oder Umsätzen bringen wird, und es ist zwar nichts kommuniziert worden von den Einnahmen, aber die KI, die eigene KI, die Gemini, die was dann verwendet wird von Apple, schätzt, dass es so ungefähr 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr bringen wird. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, Alphabet zahlt seit Jahren schon 10-20 Milliarden pro Jahr, damit Google die Nummer 1 Suchmaschine von Apple ist. Also die sind eh schon irgendwie involviert miteinander und zahlen sich gegenseitig. Trotzdem ein smarter Move, was jetzt Apple macht. Auf der einen Seite haben sie relativ, also auf einen Schlag eigentlich die volle Power von Gemini, die sie sofort in ihre Siri-Entwicklung einbauen können, weil sie wollen ja Siri so machen, dass man wirklich mit der kommunizieren kann, wie mit Gemini, wie mit einem Menschen, wie mit einem Experten, was sie ja bis dato noch nicht wirklich geschafft haben. Also ich weiß nicht, ob du, Matthias, Gemini, die Siri nutzt.
Grundsätzlich würde ich sie gerne öfter nutzen, wenn sie gut funktionieren würde. Also ich glaube, dass der beste Use Case, den ich bis jetzt herausgefunden habe, und bitte sehr gerne jeder, der es effizienter nutzt, gerne melden, das mit dem Timer stellen. Also das kriege ich gerade hin, das finde ich, das funktioniert gut. Aber ich habe es jetzt, muss ich auch gestehen, deaktiviert, damit quasi ein bisschen der Akku gespart wird, weil das ist ja auch nicht, also habe ich gelesen, dass das ein Ding von vielen Stellschrauben ist, wo man dran arbeiten kann, dass der Akku länger hält.
Also ich habe Siri, glaube ich, noch fast gar nicht genutzt. Also ich wüsste da gar nicht, warum so wirklich. Aber wie gesagt, wenn das, weil es hat ein paar Mal was versucht und hat es nicht so funktioniert, wie es haben hätte wollen. Wenn das jetzt wirklich mit so einer Power im Hintergrund ist und die dann wirklich eine Siri 2.0 rausbringen, könnte das schon interessant sein, vielleicht, also in weiterer Folge. Weil es ist ja die These, das habe ich gestern erst in einem Podcast wieder gehört, von Philipp Klöckner, der ist ja sehr tech-lastig, Podcast war das, der hat gesagt, er glaubt auch nicht, dass neue Devices gebaut werden, wie zum Beispiel irgendeine neue Brille oder neue Handys oder neue Stifte oder was auch immer, sondern er glaubt eher, dass bestehende Tools, wie zum Beispiel AirPods mit Siri oder so, oder mit KI ausgestattet werden, oder die Handys eben, damit man halt mit denen viel besser arbeiten kann, weil die Hardware haben wir ja grundsätzlich, die Software wird halt einfach nur optimierter, ne? Und das könnte schon interessant sein. Ja, Matthias.
Ich habe den Podcast auch gehört, da war ja die Rede vom Stift quasi, da hatte der Interviewer, ich weiß gar nicht, wie er heißt.
Pip Klöckner, ja.
Fragt. Nein, der andere.
Also der Philipp Westermeier.
Ja, genau, der Philipp Westermeier hat gesagt so, es gibt ja Gerüchte oder die Annahme, dass man an einem Stift arbeitet, und dann hat der Pip Klöckner gesagt so, er glaubt halt, alles, was jetzt schon irgendwie da ist, ist halt gut für KI und auch quasi der Sprache sehr viel machen wir da. Ich hoffe, es entwickelt sich noch ein bisschen weiter, Philipp, weil es ist heute, Dienstag, ein Reel rausgekommen, wo ich irgendwas erzählt habe über 2026, wer jetzt investieren starten möchte, Krypto, auch der Typ von der YouTube-Werbung, nein. Und dann habe ich nämlich Gemini gefragt, hey, bitte mach mir eine Caption für das Reel. Und ich lese dir mal das vor, was Gemini aufgenommen hat. Das ist das erste Mal passiert, muss ich dazu sagen. Und eventuell, keine Ahnung, kann es daran liegen, dass das Handy erkennt, dass ich in Spanien bin und jetzt irgendwie nicht mehr checkt, dass ich Deutsch rede. Is Dolphin an Instagram Caption for a real voice down kids dancing? Und
geil.
Das war definitiv nicht das, was ich reingesprochen habe in das Mikrofon. Ich habe dann quasi, irgendwas steht da dann von The Symphony Dolphin Meme. Also Er hat auf jeden Fall definitiv nicht verstanden, was ich wollte. Ich habe das dann bei ChatGPT noch einmal wiedergegeben. Und jeder, der unser Reel gesehen hat, kann sich ja jetzt selbst ein Bild von der Caption machen, die ChatGPT ja für uns alle ausgewählt hat.
Interessant. Ja.
Und eine zweite Sache noch, weil wir jetzt über Apple und Alphabet gesprochen haben und auch über den rasanten Kursanstieg. Also man muss wirklich sagen, was da passiert ist jetzt in den letzten Monaten, das stellt ja vieles in den Schatten. Auch erfahrene Investoren, die gesagt haben, was geht da jetzt ab? Also was treibt diesen Hype unter Anführungszeichen? KI-Blase? Ja, nein. Und dann plötzlich steigt doch noch Warren Buffett ein am absoluten Hoch. Also da hat sich ja niemand ausgekannt plötzlich. Also wir zumindest nicht. Und jetzt, wo jetzt quasi verkündet wurde, dass Apple und Alphabet zusammenarbeiten, und man bedenkt, dass Berkshire und Hathaway auch zu sehr großen Teilen an Apple beteiligt sind. Naja. Wird er wohl einen guten Riecher gehabt haben. Der gute Herr Buffett dürfte wahrscheinlich ein Rückblicken gesehen trotzdem ein guter Coup gewesen sein. Und ich freue mich wirklich, wenn die KI-Nutzung auf dem iPhone zunimmt. Ich weiß es gar nicht, Philipp, ob das jetzt in der EU schon eigentlich so dieses Apple AI aktiviert ist oder so. Ich glaube, da gab es ja mal natürlich, wie sollte das sein, Datenschutzbedenken. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich in Zukunft ja, einfach smarter mit dem Mobile Device oder mit einer Brille, finde ich auch super smarte Idee. Quasi die Brille kann tracken, wo meine Augen hinschauen, kann mir quasi Informationen ausspucken und so weiter und so fort. Und in Kombination, also bin sehr, sehr gespannt, was die Zukunft bringt, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall geil, wenn man so eine Brille hätte, eben dann, wo du da einfach rausschaust, dann siehst du da, so wie in die Filme oder in die Spiele teilweise, ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, Mass Effect, glaube ich, das geheißen, auf einem Xbox oder Playstation-Spiel, weiß nicht mehr genau, ich glaube Xbox. Super geiles Spiel, weil es dir so futuristisch, du hast auch so eine Brille gehabt, wo du irgendwo hingeschaut hast, dann hast du gesehen, die Informationen, das ist Baum XY, so auf die Ort mit den und den Nährwerten, keine Ahnung, ist jetzt beim Baum Nährwert, das ist blöd, aber Nährwert. Du weißt was.
Also Lust auf einen Baum hast.
Ja, so ungefähr. Aber das war echt, meinst du schon echt cool, wenn du draußen schaust und du einfach so viele Informationen kriegst, wobei man wieder denkt, das ist wieder das Datenschutz problematisch wahrscheinlich, weil eigentlich könnte ja dann Person A mit Person B, wenn die beide eine Brille haben, könnte ja die ganzen Informationen stehen, aber ja, das ist, ja. Aber du weißt, was ich meine, das wäre irgendwie cool. Die Zukunft wird es zeigen, ja. Wir haben auch schon gedacht, wir sind heute weiter, wir haben gedacht, wir fliegen heute schon live mit unseren Autos, gibt es ja genug Ideen oder Sachen, die man um die 2000er oder noch früher rausgebracht hat. Ja, wie wir wissen, fliegen wir immer noch nicht, außer mit dem Flieger, weil der Matthias meistens nach Mallorca, aber nicht mit dem Auto.
Kann ich wirklich sehr empfehlen. Also, um jetzt nochmal Werbung machen, du fliegst halt 2 Stunden, landest da im Süden. Es ist wirklich deutlich besseres Wetter als gerade in Wien. Und die Hotelpreise, also du kriegst da wirklich, also ich bin gerade in einem wirklich feinem Hotel, das was im Sommer sicher das 2- oder 3-fache kosten wird. Und das ist halt super Angebote. Also wirklich, jeder, der kann und will, schaut sich gerne mal an. Selbst wenn es Donnerstag bis Montag ist oder so übers Wochenende. Einmalig. Und kann auch super Sport machen. Also Radfahren, Laufen, Gehen, geht alles super gut. Kurzärmelig, untertags. Also ja, anderes Thema, Philipp. Du hast da noch reingeschrieben, Sun Contracting, Green Finance. Was gibt's da Neues?
Ja, die sind pleite, was man gesehen hat. Es gibt anscheinend, es gibt von der Sun Contracting Gruppe und die Green Finance Gruppe, die waren sehr stark verflochten. Ich weiß nicht, ob das der ein oder andere schon mal gehört hat. War immer so ein bisschen interessante Geschichte. Ich war da nie so ganz, hab da nie so ganz durchgeblickt. Die haben halt attraktive Renditen angeboten für so Nachhandel-Darlehensverträge und so Geschichten. Also nichts, was jemand braucht eigentlich. Also nichts, wo man sagt, das ist ein breit gestreuter Aktienfonds oder sowas, sondern eher so ein bisschen komische Sachen. Und die dürften jetzt pleite sein. Und wenn man im Kurierartikel rausliest, sind die meisten Tochtergesellschaften von diesem Firmengeflecht insolvent. Und die schreiben immer wieder dubios dazu. Also ja, es war auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Und es dürfte jetzt schon Ermittlungen gegen so 20 Beschuldigte in verschiedenen Ländern wegen Betrug, Untreue und Bilanzfälschungssachen ermittelt werden. Und ich kann mich noch erinnern, also das ein oder andere Mal online habe ich immer mal wieder gesehen, so Reels, Videos, Artikel, Sun Contracting oder Green Finance, das ist das neue oder das Ding, wo man unbedingt investieren soll. Weil da war das und das und das ist angeboten worden und das war, ist versprochen worden etc. Da sieht man halt wieder, am Ende des Tages Eigenverantwortung und breit gestreut einfach im Aktienmarkt. Das ist langweilig, ich weiß, aber es funktioniert einfach. Oder Matthias, was sagst du dazu?
Also 25% unserer Community kennt diese Firma Sun Contracting. Also wir haben eine Umfrage gemacht am 17. Dezember auf Instagram und 25% ist jetzt nicht so wenig. Der Großteil wahrscheinlich, nehme ich mal an, aus Wien, weil der Vertrieb war halt sehr, sehr stark. Natürlich immer in den Ballungszentren, weil da findet man schnell quasi unter Anführungszeichen Leute, die sowas vertreiben, die für sowas offen sind. Und das Verrückte ist ja, muss man sich vorstellen, Sun Contracting oder Green Finance, da können auch viele andere Firmen dazu, unter anderem auch Prozessfinanzierer. Also das sind dann die Werbungen, die du auf Instagram und Facebook ausgespielt bekommst, wo es heißt, wir klagen für dich und dann kommt irgendein Thema, das quasi die Gesellschaft polarisiert. ORF-Beitrag zurück, du musst nichts zahlen. Und dann klickst du drauf, meldest dich an, sagst, geil, ja, bitte klagt für mich. Und dann kommt aber so ein Vertreter von denen und sagt, passt, das ist erwischt, füll den bitte aus für den ORF-Beitrag. Und weißt du auch zufällig, wir bieten übrigens auch Investmentlösungen an, aber nicht solche, wie du bei der Bank bekommst, sondern unsere sind nachhaltig, sind grün. Schau her, wir haben eine Firma, die heißt Green Finance, eine Tochtergesellschaft und so weiter und so fort. Also das sind dann so ein bisschen die Maschen von solchen Firmen. Das gibt es jetzt nicht nur, also das ist jetzt nicht die einzige Firma, es gibt noch ein, zwei andere mit ähnlichen Konstrukten, aber die Leute dahinter, man merkt es dann eh recht schnell, so wie der Philipp gesagt hat, da steht dann sehr schnell, da geht es dann sehr schnell um Verhaftungen, Untersuchungshaft etc. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie überrascht in solchen Konstrukten. Und natürlich investieren Anleger da halt unwissentlich in hochriskanten Produkten und die werden halt über Vertrieb, über Leute, die eben keine entsprechende Ausbildung haben, vertrieben als Tippgeber und abschließend tut dann quasi derjenige, der im Büro quasi ein bisschen weiter oben ist, der eine entsprechende Ausbildung hat, aber ja, im Prinzip holt man da Friends und Family rein und vergräult sich dann quasi Freundschaft. Also so ja, bitte.
Das ist leider, so wie du gesagt hast, bei solchen Strukturvertrieben halt immer ein großes Problem, weil die sind natürlich die leichtesten, was du da reinbringst, Family and Friends, weil die natürlich dir vertrauen bis zu einem gewissen Grad und natürlich nie glauben, dass du irgendwann Scheiß machst, wobei jetzt nicht jeden unterstellen würde von Green Finance, der dort dabei war, dass die jemanden bescheißen wollte oder sowas, sondern dass die teilweise gar nicht wissen, was sie da machen, ne? Sondern die werden da auch mit reingezogen in das Ganze, holen wieder neue rein, die mit reingezogen werden. Ist ja nicht das einzige, dieser Anbieter, sondern viele andere, würde ich manchen gar nicht absprechen, dass sie das gar nicht gewusst haben oder besser gewusst haben. Auf der anderen Seite denkst du auch wieder, wie kann man so deppert sein, ne? Dass man
schnelle Reichtum.
Genau.
Reichtum. Und es dreht sich immer ums
und
Geld.
Und dann sind wir schon wieder genau bei dem Punkt, dass wir immer wieder propagieren, immer wieder sagen, Herrst, Alter, wir müssen Eigenverantwortung schaffen, Selbstverantwortung, Selbstbewusstsein, Selbstbestimmtheit, genau für das Thema investieren, weil eben so viel Schindluder getrieben wird. Und es ist nicht schwer, wie man sieht, breit gestreut, langfristig investieren und das Selbstverwalten so gut wie möglich. Und dann braucht man keine so komischen Berater oder irgendwelche so komischen Verträge Anlagesachen. Also du stellst mir schon wieder die Kabel auf da, wie man so schön sagt in Wien.
Das ist jetzt ein schöner Übergang. Also ich habe da ein nächstes Thema stehen, jetzt bitte nicht übel nehmen. Hohe Bankgebühren als Renditekiller. Da geht es jetzt ein bisschen darum, also wir wollten das Thema mit reinnehmen, weil jetzt am Wochenende ein YouTube-Video veröffentlicht wurde auf unserem YouTube-Kanal, nämlich Fondssparplan bei der Hausbank versus ETF-Sparplan, kostenfalle Bank, was du über aktiv gemanagte Fonds wissen musst. Und wir haben das auch auf Instagram eine Story daraus gemacht, natürlich, und haben gefragt, hast du derzeit einen Fondssparplan bei der Hausbank? Und 14% haben gesagt, und immerhin, das sind knapp 100 Leute, die abgestimmt haben für diese Antwortmöglichkeit. Ja, Fondssparplan läuft bei der Hausbank. Wir haben dann weitergeschrieben, viele hauseigene Fonds bei der Hausbank sind grundsätzlich nicht schlecht, aber teuer. Und wenn man dann so auf so Vergleichsseiten wie zum Beispiel Fondsweb oder Fonds Professional nachschaut und quasi einfach mal in der Suchleiste dann eingibt, also da gibt es eine Fondsuche und dann kann man eingeben die Kapitalanlagegesellschaft, also welche Firma das Produkt ausgibt. Und das gibt's halt von allen großen Banken, die haben halt ihre eigenen KAGs, so heißen die. Und dann einfach so die Produkte raussucht, die man so im Gespräch angeboten bekommt und dann auf die Kosten schaut. Was sieht man dann? Naja, ich habe es in der Story eh drinnen gehabt. Ausgabeabschlag 4%, 5%, 3%. Laufende Kosten 1,42%, war noch der billigste, den ich gefunden habe, 2,16%, 2,3%, 2,09%. Also richtig hohe Gebühren, die da teilweise immer noch für Fonds-Sparpläne, für die Ausführung des Sparplans, oder nicht für die Ausführung, das ist jetzt falsch, also für den Fonds an sich ist eben diese, sind die laufenden Kosten verantwortlich oder die müssen dafür getragen werden, um eben Fondsmanagement zu bezahlen. Vertrieb wird über den Ausgabeaufschlag verdient, also das ist dann der Prozentsatz, der eben aufgeschlagen wird. Also es gibt einen Ausgabeaufschlag, der wird aufgeschlagen, und einen Ausgabeabschlag, das ist aber nicht mehr so, so gängig, da würde es abgeschlagen werden. Aber am Ende des Tages sind solche Ausgabeauf- oder Abschläge ein Relikt aus den aus früheren Zeiten, eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Also Ausgabeaufschlag, dass man das vielleicht ein bisschen einordnen kann, wenn du jetzt einen Sparplan von 100 Euro hast und der Ausgabeaufschlag ist 5%, dann zahlst du halt bei jeder Ausführung 5 Euro Gebühren. Und das halt jedes Mal. Und zusätzlich wird dann noch halt am Ende des Jahres, beziehungsweise wird eh laufend mit in den Fondspreis eingerechnet, aber diese laufenden Kosten des Produkts abgezogen. Also in den Fällen, die ich dann jetzt gerade aufgezogen habe, zwischen 1,4 bis 2,3%. Und das, liebe Leute, geht halt über die Zeit wirklich ins Geld. Und das muss einfach nicht mehr sein heutzutage. Und was man auch immer öfter sieht und da auch eine danke an alle Neobanken, die jetzt nach Österreich kommen, dass die Banken die Gebühren anpassen, dass man quasi nicht mehr allzu hohe Gebühren sieht auf den ersten Blick, sondern dass die zurückkommen. Also dass es billigere Ausgabeabschläge gibt, billigere Investmentfonds, die es bei der Bank gibt. Nur eine Sache gibt es zu bedenken. Glaubt ihr, oder Philipp, glaubst du, dass die Banken jetzt aktiv auf die Kunden zugehen, die jetzt schon seit 5 Jahren oder seit 10 Jahren einen Fondssparplan laufen haben und sagen, hey, übrigens, es gibt jetzt eigentlich denselben Fonds, den du hast, nur der kostet jetzt die Hälfte und hat auch keinen Ausgabeaufschlag mehr.
Also, okay, also ob das passieren darf. Also man hat sie jetzt ein anderes Thema beim Zinsthema gesehen, ne? Die Kreditzinsen sind natürlich gleich weitergegeben worden, in voller Höhe, aber bei den Einlagenzinsen hast du müssen nachfragen.
Negativzinsen.
Nein, aber die Kreditzinsen sind sofort weitergegeben worden an Kunden und die Einlagenzinsen fürs Sparvolumen, also jetzt wo die Zinsen auf 4% waren oder sowas, sind zaghaft oder gar nicht weitergegeben worden teilweise. Es sei denn, du hast nachgefragt, dann hast du ein paar Mal, haben sie es umgestellt, aber die werden nie auf die Idee kommen, dass sie zu dir kommen und sagen, übrigens, der Leitzins ist jetzt gerade bei 4%, der Einlagenzins, wir geben jetzt auch 4% oder 2%, ist wurscht. Nein, die hätten das einfach so gelassen und nur auf Zwang, so auf die Art, obwohl nach oben getan, oder wenn du nachgefragt hättest, ne, und das haben ja viele auch nicht gemacht, weil sie es vielleicht auch gar nicht gewusst haben, nur auf das, somit deine Frage, es wird keine Bank kommen und sagen, hey, wir haben jetzt billigere Konditionen, so wirklich, wir bieten jetzt das Beste an, was wir da bieten können. In dem Normalfall musst du aktiv werden und nachfragen, ob sie das senken, beziehungsweise ob sie, dass da sich was ändert.
Genau, aber halt nicht nur bei den Banken, es gibt auch ETFs, guter Beispiel, es gibt zum Beispiel von iShares 2 verschiedene MSCI World ETFs, der eine ist ein bisschen älter, der andere ist ein bisschen neuer. Der ältere hat noch Gebühren von 0,5% laufende Kosten, der neuere hat 0,2% laufende Kosten. Na gut, und es werden auch beide weiterhin aktiv betrieben von der Bank, weil ja, die werden halt auch nicht ihr eigenes Geld, das sie quasi jetzt noch für 0,5 investieren können oder halt, wo sie noch 0,5 bekommen, die Leute anschreiben und sagen, hey, übrigens, wir verschmelzen jetzt diese beiden ETFs zu einem Produkt und du zahlst dann nur noch 0,2. Nein, man nimmt quasi das, was man bekommt. Und ich sehe das leider auch immer wieder im Familienkreis. Erst letztens wieder von einer Bekannten die Fonds angeschaut, die, also auf Bitten natürlich, die da empfohlen wurden. Und das war halt auch, also es erstens teure Produkte, dann ein Haufen von Produkten, vor allem auch in einer Risikoklasse, wo ich sage, okay, das ist sportlich, wenn ich jetzt an das Alter denke und die Risikobereitschaft. Es wird halt leider immer wieder das verkauft, was gerade vom Vertrieb vorgegeben wird. Nicht immer wird die eigene persönliche Risikobereitschaft abgefragt oder auch ein Eignungstest gemacht. Da gab es letztes Jahr erst einen Testbericht von anonymen Testern von der Österreichische Gesellschaft für Verbraucher, glaube ich, war das. Da haben wir ja auch einen Instagram-Reel dazu gemacht. Und da sieht man halt einmal mehr, man muss sich selbst auskennen, zumindest die Basics, ja. Man muss jetzt nicht, man ist kein Rocket Science, man sollte die Basics verstehen und man sollte auch mit der Bank sprechen. Also wie gesagt, wir wollen jetzt nicht die Bank labeln als die wollen nur dein ja, gut, aber wir wollen jetzt nicht die Bank labeln als die wollen dich ausnehmen, sondern wir wollen einfach nur sagen, hey, wenn man auf Augenhöhe mit einem Berater spricht, ist das ein besseres, eine bessere Gesprächsbasis, weil, und das darf man halt auch nicht vergessen, die ganzen Banken haben auch ein bisschen eine soziale Verantwortung. Banken finanzieren kleine und mittlere Betriebe in Österreich, das Rückgrat unserer Gesellschaft. Und auch da unterstützen sie mit Krediten, mit Zahlungszielen für KMUs und bieten dann halt auch einen gewissen Service an, also einen Unternehmerservice, bieten kostenlose Konten für Schüler und Studenten an und. Also eine Bank ist, hat ja eben auch ihre, ist natürlich wie jede andere Firma im Finanzbereich, so eine Daseinsberechtigung. Aber es geht uns persönlich, wenn wir hier Kritik äußern, geht es uns wirklich immer nur um die einzelnen spezifischen Sachen. Wie zum Beispiel, wenn ich eigenständig investieren möchte, finde ich am Markt eine günstigere Möglichkeit als einen teuren Bankfonds. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt jung bin und sage, okay, ich möchte jetzt in ein paar Jahren ein Haus bauen, und ich brauche dann meine Hausbank, dann wäre es ein smarter Move, einen entsprechenden Sparplan, einen Vorsparplan, einen teuren, ja, oder im besten Fall, wenn man mit der Bank spricht, ein bisschen Konditionen rausschlagen, bei der Hausbank zu starten. Warum? Naja, jedes Produkt, das ich bei der Bank habe, wird mir in ein paar Jahren, wenn ich dann den Kredit brauche, helfen, bessere Konditionen zu bekommen. Ich muss ja nicht alles bei der Bank sparen. Ich kann natürlich auch noch einen billigen ETF-Sparplan besparen nebenbei und im Schnitt habe ich dann Kosten von unter 1%. Auch immer noch besser als quasi ständig 2% laufende Kosten, 3% Ausgabeaufschlag. Man muss es einfach so richten, dass es für einen passt. Und wie gesagt, die Hausbank, die ist ja auch da, sie berät. Und wenn einem die Beratung das Geld wert ist, kann man das auf jeden Fall machen. Uns geht es nur darum, im Prinzip Alternativen aufzuzeigen. Weil, und auch das muss gesagt werden, aufgrund der Kosten performen solche Fonds bei der Bank häufig eher nicht so stark wie Angebote, die entweder deutlich kostengünstiger sind oder eben auch breit gestreute ETFs. Und wir haben uns da, also wenn wir jetzt uns die Alternativen anschauen, so ein ETF oder so ein globaler ETF hat jetzt zum Beispiel im letzten Jahr bei der FTSE All World 8-9% gemacht, der MSCI World war bei 6%, der DAX war bei jetzt unglaublichen 22%, der ATX-ETF, also der Total Return vom ATX, war sogar bei 50%, also das war ein fantastisches Jahr. Aber natürlich, das ist ein Jahr, vor allem für den ATX, ein Ausnahmejahr, das wahrscheinlich jetzt allzu bald nicht mehr so in der Art kommen wird. Standardfonds von Sunrise Capital, Standardfonds Österreich plus 20%. Also da wären wir schon, das ist ein globaler Aktienfonds mit lokalem Fokus, also der auch ein bisschen österreichische Aktien drinnen hat, aber auch internationale. Der hat 20% gemacht nach Kosten. Deutschlandfonds 12,7%. Also wie gesagt, wenn man möchte, findet man günstige Alternativen. Ob das jetzt ein Sparplan bei Sunrise ist, ob das jetzt ein ETF ist bei Flatex, ob das beides ist. Es gibt einfach Alternativen zu solchen Produkten bei der Hausbank, wo man 5% Ausgabeaufschlag zahlt, 2% laufende Kosten. Und damit sollte man sich besser früher als später beschäftigen. Weil, Philipp, und das soll jetzt mein Abschluss sein von diesem Monolog, das Traurige ist auch, dass viel zu viele Menschen, und das vielleicht als Impuls fürs neue Jahr, viel zu viele Menschen sitzen auf Sparplänen, die sie vor Jahren abgeschlossen haben und schieben eine Veränderung einfach auf. Das ist wirklich das Schlechteste, was man machen kann. Wenn man sagt, okay, na, ich habe ihn ja eh laufen, es ist bequem, ja, ich zahle halt ein bisschen mehr, lassen wir es einfach. Das ist wirklich der absolute Worst Case.
Und da habe ich sogar eine Story, die ganz aktuell ist, nämlich bei meinen Eltern. Die haben genauso ein Produkt seit, ich glaube, 7-8 Jahren laufen. Die Performance ist unterirdisch, die Kosten sind überirdisch. Und genau, und das läuft halt schon seit vielen Jahren. Das haben sie halt damals dazu genommen, irgendwo, weißt du, von dem Versicherungsberater oder was. Und das haben wir jetzt gekündigt, weil sie sind ja auch schon brave Investoren bei Sunrise seit mehreren Jahren und die Performance dort ist natürlich im Vergleich, also wirklich gut gelaufen die letzten Jahre. Überhaupt das letzte Jahr, haben wir schon angesprochen, aber auch die letzten Jahre. Und sie werden jetzt das einfach rausnehmen, mit dem Abschlag von, sagen wir mal, knapp 1.000 Euro, 1.500, okay, das ist halt so, da kommst halt genau bei so einem Produkten oft auch nicht wirklich gut raus. Also es ist jetzt ein Versicherungsbruch, kein Bankenfonds, aber das heißt, du kommst da nicht wirklich raus aus denen, ohne dass du irgendwie Abschläge hast oder mehr eingezahlt hast und weniger drin hast, wie es in dem Fall ist, trotzdem die 1000 Euro sind im Normalfall in ein paar Jahren wieder aufgeholt oder wenn es überhaupt ein paar Jahre dauert, wenn alles gut geht, so wie das letzte Jahr zum Beispiel. Und ja, also am Ende des Tages macht das mehr Sinn, weil dort sind sie viel flexibler. Also die Differenz oder das, was rauskommt, werden sie wieder bei Sunrise investieren, weil sie ja dort auch schon vier Jahre, glaube ich, investieren und das funktioniert einfach. Ich mache es selber auch und du auch. Und ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte und sie sind halt einfach flexibler jetzt, ne? Weil dort, das ist halt interessantes Produkt gewesen, das halt einfach, obwohl die letzten Jahre richtig gut waren, das einfach nichts nicht performt hat, ne? Das ist ein Wahnsinn eigentlich. Aber ja, das ist halt, weil das Produkt natürlich sehr anleihenlastig auch war, ne? Und ein bisschen eine Aktien, mit dem kann man halt kein Krieg gewinnen, ne? In Rendite-Sicht. Und das wird jetzt dann, oder ist jetzt schon gekündigt, wird dann ausgezahlt, ich glaube im Februar, und dann wird es wieder eigenständig weiter investiert.
An der Stelle wäre jetzt so dieser Werbehinweis. Und jetzt mit dem Code Podcast bekommst du bei Sunrise Capital 10 Euro geschenkt. Sehr passend, weil bei mir ist ja dasselbe im Prinzip, Philipp, seit, glaube ich, 5 Jahren mittlerweile, lege ich auch bei Sunrise an. Ich habe da, glaube ich, alle Produkte, die ich da haben kann. Das erzähle ich auch sehr gerne, weil man es halt sehr deutlich sieht. Da steht deine Rendite, und die ist eben nach Kosten pro Jahr. Das ist, seitdem ich das Ding gestartet habe. 12,97% steht da. Stand 12. Jänner 26. Und das ist heftig, vor allem wenn ich bedenke, die Vorrendite ist niedriger als meine Rendite. Eigentlich müsste meine Rendite niedriger sein als die Vorrendite, weil ja beim Fonds die Kosten auch abgezogen werden. Und die Tatsache, dass meine Rendite jetzt aber höher ist als die Vorrendite, heißt eigentlich, ich habe quasi unter Anführungszeichen noch keine Gebühren bezahlt. Warum? Weil ich eben übers BizQuiz auch immer wieder mitspiele und da das ein oder andere Geld gewinne. Das ist Wahnsinn eigentlich, dass ich quasi jetzt als Anleger eine bessere Rendite habe als der Vorpreis. Und wie gesagt, 12,9%, das ist halt wirklich, ja, wie gesagt, langfristig, wenn ich jetzt das wirklich 10, 20 Jahre weiter bespare, man hat immer so diese Regression zur Mitte, heißt das, wird sich das wahrscheinlich dann eher nach unten bewegen, in Richtung 7-10% irgendwas. Aber ich dürfte halt hier und da mal bei guten Situationen gekauft haben. Wie gesagt, das alles.
Aber trotzdem 7-10% ist ja ein Wahnsinn. Ne? Also wenn man das auf 10, 20 Jahre rechnet, ist das auch irre, weil du bist auf der einen Seite weit höher als die angebotenen Zinsen. Du bist auch weit über der Inflation, also über der normalen Inflation. Das heißt, du machst de facto kein Minus, kein Wertverlust, sondern du machst wirklich Vermögensaufbau und das einfach automatisch, ne? Ohne dass du was tust. Und das ist ja das Geilste an solchen Produkten oder an solchen Möglichkeiten, wurscht, ob es jetzt ein ETF ist oder eben ein Sunrise-Fonds, du startest, also du legst es an, du startest das und das läuft einfach, ohne dass du was dazu tust. Ne? Und jemand anders macht da in dem Fall die Arbeit für dich, dass es verwaltet oder eben anhand von Regeln passierend passiert. Und du verdienst aber weltweit mit. Und das ist das Geile daran. Du verdienst deine Wertschöpfung mit, ohne dass du irgendwas machen musst. Und das für einen fairen Preis. Wir haben ja vorher schon gesagt, grundsätzlich Bankenfonds an sich sind ja nicht schlecht, also vom Sinn her. Aber die Gebühren.
Von den Produkten,
genau, drinnen. Genau. Ist. Aber die Gebühr ist halt das Problem. Und wenn die halt auch fair ist, dann funktioniert das genauso, dass man halt davon auch was hat, weil am Ende des Tages möchte ich was davon haben. Es arbeitet zwar jemand für mich, dass er den Fonds auflegt, dass er das, die Performance mitunter versucht durchzubringen oder so gut wie möglich herauszuholen. Aber trotzdem möchte ich auch was davon haben. Und genau das geht halt nur, wenn die Gebühren dementsprechend passen, weil sonst ja verlierst du dann einen Haufen, was du nicht verlieren müsstest. Und ja.
Und sie sollen fair sein, weil es muss ja jeder irgendwie überleben. Das heißt, und jeder ist auch irgendwie an der Stelle ein Verkäufer. Ja? Also egal, ob es jetzt der Sun Contracting-Mitarbeiter ist, der bis jetzt eben irgendwelche Produkte verkauft hat oder der Bankberater oder wir, die quasi, wir sprechen ja auch über hier Trade Republic, Flatex, Sunrise Capital, wenn ihr ein Depot öffnet, unseren Link verwendet und so weiter. Also auch wir sind ja quasi auch, aber jeder Mensch an sich, jeder muss sich ja selbst irgendwie verkaufen. Aber wenn man einfach so Angebote vergleicht, schaut, was für sich am besten ist und auch das bewerten kann und sagt, okay, ich möchte jetzt aber selbst die Sachen in die Hand nehmen, dann nehme ich das die Verantwortung und übernehme sie für mein Geld. Das ist ein bisschen auch noch der Unterschied. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ich weiß nicht mehr, was ich hinaus wollte. Aber da steht irgendwie, im Skript steht Vertrauen abgeben. Ja, und auch das Schöne ist ja, was wir halt, oder was ich immer sehr gerne erzähle, wenn ich über das Investieren spreche mit Freunden und Familie, dass ich mit einem Sparplan alles selbst in der Hand habe. Ich kann ihn pausieren, wenn ich gerade plötzlich kein Geld habe. Wenn das Einkommen wegfällt, Sparplan ist pausiert, passt. Kein Thema. Ich habe da keinen komplizierten Vertrag mit 10 Seiten oder was, den ich vielleicht nicht verstehe, weil ich nicht in der Finanzbranche daheim bin, sondern ich habe einfach eine App, wo ich 2, 3 Klicks mache und der Sparplan ist passiert. Will ich das Geld haben, klicke ich drauf und lasse es mir auszahlen. Wirklich super simpel. Und das könnte vielleicht auch für den einen oder anderen ein Impuls sein, 2026 jetzt zu starten und sich jetzt irgendein Depot runterzuladen oder Depot runterzuladen, sagt man das, eine App runterzuladen, wo man sich ein Depot eröffnen kann. War ein langer Tag. Ja, also da kann man ewig drum herumreden und ich hoffe, das war jetzt halbwegs vollständig zum Thema Kosten von einem Bank.
Ich glaube schon. Ja, voll. Und jetzt gehen wir gleich zum Österreich-Block noch. Da geht es heute auch um eine Bank. Auf der einen Seite zahlen wir viele Gebühren für die Banken. Sie haben aber natürlich ihre Daseinsberechtigung, weil du schon gesagt hast, KMU-Finanzierung und so weiter. Auf der anderen Seite können wir auch mitverdienen. Und die Bank, um die es heute geht, ist die Erste Group, Erste Group Aktie, weil spannend jetzt gerade ist, der Zukauf von der Santander Polen ist jetzt durch. Also die Erste Group hat ja 49% der Santander Polen gekauft, mit ungefähr 7 Milliarden in Cash, größtenteils Cash, glaube ich, hat dadurch gleich mal ziemlich schnell viele Millionen Kunden dazu gekriegt, also circa 8,5 Millionen, und es wird sogar ein Rebranding geben. Das heißt, dass das Santander Polen wird dann Erste Bank Polska. Das soll nach 2026 werden. Somit gehen die Kunden von der Erste Bank von auf 23 Millionen gesamt. Echt interessant. Und weil ich schon gesagt habe, wir können jetzt ja mitverdienen weltweit. Ja. Das heißt, wir verdienen auch bei der Erste Group mit, wenn wir die in einen Fonds drin haben, wenn wir die investiert in die Aktie investiert sind und so weiter. Und die Bank oder die Vorstände erwarten sich jetzt einen Gewinn pro Aktie um 20% durch diese Übernahme. Na logisch, wenn sie 8,5 Millionen Kunden mehr haben, die Gebühren zahlen, wird es wahrscheinlich auch in den Zahlen sich niederschlagen, positiverweise. Und alle, die dort investiert sind in ETFs, in Fonds, wo eben die Erste Group drin ist, werden wahrscheinlich auch mit profitieren an eben den neuen Gebühren, was dazukommen, also von den neuen Kunden. Smarter Move, das ist im Kurs hat sich das wieder gespiegelt, weil seit der Ankündigung, das war im Mai 2025, für die Übernahme, wo es dann eben die ganzen rechtlichen Sachen noch klären müssen, ist der Kurs um circa 90% gestiegen. Krass, absolut krass. Total Return auf 5 Jahre, das heißt, was man wirklich verdient hat, wenn man seit 5 Jahren investiert wäre, 340%. 340%. Ich habe mir das jetzt nämlich angeschaut, nebenbei noch ganz kurz Google, weil wir schon vorher geredet haben, also Alphabet hat in dem gleichen Zeitraum nur 250% gemacht. Nur. Aber da sieht man, dass man Alphabet, das ist wirklich verrückt. Also in 5 Jahren 350%, das ist echt krass. Und das ist eine Bank, gell? Das ist eine Bank. Ja, also.
BAWAG ist ja so gut gelaufen.
Ja, Wahnsinn.
Das hatte die BAWAG und.
Wahnsinn. Ich glaube, die haben auch um die 300% oder noch mehr gemacht in 5 Jahren Total Return. Und das ist halt echt der Wahnsinn. Also, Total Return, wie gesagt, heißt, was du gesamt verdient hast, Kurssteigerung plus Ausschüttungen. Und da sind ja die Banken ja federführend, dass sie gute Dividenden ausschütten. Am Ende des Tages, wenn man investiert ist, über Fondslösungen, über ETFs, wird man auch damit verdienen und auch damit profitieren. Und wurscht, ob es jetzt die Erste Group ist, die BAWAG oder andere oder Alphabet mit einem breit gestreuten Aktienfonds, ist man im Normalfall gut dabei, wenn man halt nicht ein MSC World vielleicht nimmt, weil da ist halt keine Erste Bank drin oder nicht wirklich, weil das so marginal ist oder so klein ist. Aber wenn man andere Fonds hernimmt oder Eurostocks, ETFs, dann hat man auf jeden Fall das auch mit dabei.
Tatsächlich ist die Erste Bank Group gemeinsam mit der OMV sind die einzigen 2 Unternehmen von aus Österreich, die im MSCI World drinnen sind. Magst du wissen, wie viel Prozent drinnen sind?
Also ich würde jetzt einmal ganz probieren zu raten. Ich sage jetzt mal 0,05%.
Das ist gar nicht mal so schlecht.
Ja, sag ich.
Es sind, also 0,05% ist der Gesamtanteil von Österreich im MSCI World und der Gesamtanteil von Österreich schlägt sich wieder in 0,01% OMV und 0,04% in der ersten
Bank. Dann habe ich echt gut geschätzt.
Fantastische Schätze. An der Stelle, Philipp, möchte ich vielleicht auch noch oder ganz kurz drüber sprechen. Einfach, wir sprechen ja im Podcast auch immer wieder über diese fantastischen Zahlen. Ja, Alphabet plus 200% in den letzten Monaten. Und da ist es ganz wichtig, ein paar Sachen zu beachten. Nämlich einerseits, über welchen Zeitraum sprechen wir denn wirklich? Weil du kannst, ja, also es gibt so einen Satz, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. So, wenn ich dir jetzt zum Beispiel sowas sagen möchte wie, wir haben es mit dem Beispiel Alphabet. Alphabet ist um über 100% gestiegen seit letztem Sommer. Ich könnte aber genauso gut sagen, vom Jahr 25 Anfang bis Ende ist Alphabet unter Anführungszeichen nur 45,9% gestiegen. Also einerseits muss man da immer sehr vorsichtig sein, auf der anderen Seite, jetzt weiß ich zumindest, was ich sagen möchte, dass wenn man mit Einzelaktien handelt, kann man tolle Gewinne machen, man kann aber auch tolle Verluste machen. Also es geht auch in die andere Richtung. Jeder, der BYD gekauft hat während dem Split, weiß, dass er jetzt wahrscheinlich um die 60% im Minus ist. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Genauso gab es auch schon bei großen Unternehmen immer wieder rücklaufende Aktienkurse. Allein im Jahr 2025 Procter & Gamble, jeder kennt Pampers, jeder kennt Oral-B oder Braun, minus 24%. PepsiCo seit Jahren ist die Aktie im Minus. Also da geht gefühlt nichts weiter. Also es kann steil nach oben gehen, es kann auch sehr steil nach unten gehen. Und das Schöne, bei einem breit gestreuten Aktienfonds wirst du halt garantiert nie diese richtig großen Entwicklungen mitmachen, aber dafür auch nicht die richtig großen Verluste, sondern immer nur in der Mitte herumschwimmen. Und wenn das Wort breit gestreuter Aktienfonds ein Produkt wäre oder ein geschützter Name, ja, ich glaube, das würden wir uns irgendwie sichern, weil so oft, wie wir jetzt das Wort in diesem Podcast gesagt haben, hoffentlich macht niemand ein Trinkspiel draus, das könnte böse enden. Ja, so ist es.
Na, sehr, sehr gut. Na, aber es ist ganz gut, dass man auch das Gegenstück, also dass man auch Verluste machen kann, auch mit reinnimmt. Das ist ja immer ganz wichtig, weil, wie gesagt, die meisten Headlines, was man so in den Medien findet, sind entweder riesige Anstiege oder starke Abstürze. Aber eigentlich ist das dazwischen drin viel wichtiger, weil das langfristig viel simpler und viel risikominimierter funktioniert, weil man halt einfach das Risiko auf 500, 1000, 2000, 3000 Unternehmen aufsplittet und das dann teilweise komplett egal ist, ob du eins von den Big Player pleite geht, weil du eh nur ein paar Prozent, wenn überhaupt, in dem Fall, wie du gesagt hast, 0,1% oder 0,1% Österreich-Anteil im MSCI World. Also wenn die beide pleite gehen würden, jetzt auf globaler Sicht, ist das nicht einmal ein Schluckauer, ne? Also da passiert gar nichts, ne, weltweit. Anders, wenn Apple pleite geht, ich weiß nicht, ob die 3 oder 4% drin sind, trotzdem bist du aus dem Totalverlust, außer du bist reiner Apple-Aktionär, aber im MSCI World drin, wirst du das gar nicht so mitkriegen, ne? Deswegen ganz wichtig, dass man da einfach breit streut und wie gesagt, so wie du sagst, wenn es der Begriff geschützt wäre oder wir ihn schützen könnten, dann würden wir es machen. Aber das ist halt einfach der Key, ne? Breit streuen. Und wir sagen ja immer ganz gern, schau, wenn du traden willst, wenn du investieren willst in Einzeltitel, dann probier's, wenn's meinst. Ist ja voll in Ordnung. Aber schau halt vorher, dass du ein Fundament aufbaust, breit gestreut, weltweit am besten, und einfach dir dadurch einfach ein solides Fundament baust. Und dann kannst du immer noch machen und schauen, ob du gescheiter bist als der Rest der Welt. Ich bin's in den meisten Fällen nicht gewesen oder eigentlich fast nie. Trotzdem habe ich die ein oder andere Einzelaktie drin, die ich halt einfach seit vielen Jahren schon drin habe und auch drin bleiben wird.
Wir haben da auch noch sogar, also du hast jetzt gesagt Presse, man sieht immer wieder über Aktien und ich sehe gerade, die Presse tatsächlich hat heute um 7.15 Uhr einen Artikel veröffentlicht. Diese 4 österreichischen Aktien wurden von Experten nun neu bewertet. Es gibt Kauf, aber auch klare Verkaufsempfehlungen. Magst du das wissen, was da drin steht?
Ich bin echt gespannt.
Also ich lese ganz am Anfang steht, Palfinger-Aktie. Die Analysten von Deutsche Bank Research haben am Dienstag ihr Kursziel für die Aktien der Palfinger von 50 auf 45 Euro gesenkt. Die Kaufempfehlung Buy für die Titel des Kranherstellers wurde vom zuständigen Experten Lars vom Kleff aber bestätigt. Aktuell kostet das Papier 36,50. Bis zum Kursziel wären es also 23%. Dann die Wienerberger Aktie. Experten bzw. Analysten von Barclays haben ihre Empfehlung Overweight und ihr Kursziel von 35 Euro für die Aktie bestätigt. Die Aktie kostet aktuell 30 Euro. Bis zum Kursziel wären es also 16% Aufwärtspotenzial. Dann haben wir noch die OMV. Da schreibt die UBS, am Donnerstag habe sie ihre Verkaufsempfehlung Sell und ihr Kursziel von 25 Euro im Rahmen einer globalen Sektorstudie zu den Baustoffkonzernen bestätigt. Zum aktuellen Kurs wäre das ein Abwärtspotenzial von 20%. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass quasi die OMV quasi hier abgewertet wird. Die OMV-Aktie war auch Thema bei der kanadischen Bank RBC, nämlich die haben, was steht da, das Kursziel sieht Analyst Adnan Danini unverändert bei 50 Euro. Die Aktie kostet aktuell 47,90, also quasi 4% Aufwärtspotenzial. Also da streiten sich anscheinend die Geister.
Die haben anscheinend verschiedene Glaskugeln, ne? Also ich weiß nicht, ob man die, der eine vielleicht aus China und der andere aus was und irgendwo anders her, lustig. Also das ist sowieso immer spannend.
Voll, eine letzte Aktie habe ich auch noch dabei, oder nicht ich, sondern die in der Presse zum Nachlesen. EVN-Aktie, die Analysten der Erste Group haben am Dienstag ihr Kursziel für die Aktie des niederösterreichischen Energieversorgers EVN auf 35,50 von zuvor 32,80 erhöht. Genau, stimmt, der Kurs ist ja gerade bei 28 Euro, das wären also auch 27% Aufwärtspotenzial. Solche Sachen. Also solche Schätzungen immer mit Vorsicht zu genießen. Keiner hat so eine Glaskugel daheim. Und auch ein bisschen die Gefahr von diesen Artikeln ist auch, dass in ein, zwei Jahren, wenn man sowas befolgt, das eigene Depot ausschaut wie ein Fleckerlteppich. Ein paar hundert Euro da, ein paar hundert Euro hier. Alles ein bisschen, aber auch nichts Ganzes. Und das ist extrem gefährlich. Dafür sollte man aufpassen.
Und man in dem Beispiel ganz lustig, die einen sagen Sell, die anderen sagen Buy. Ne? Also da sind die Analysten, Experten sich auch nicht einig. Also wie sollen die das auch wissen? Ne? Die haben alle keine Glaskugel, können nicht in Zukunft schauen. Keiner weiß, wie es weitergeht da. Und am Ende des Tages bist du immer einfach nur breit gestreut weltweit am sichersten unterwegs, ne? Weil du halt einfach alles mitnimmst. Und wir haben es oft genug schon thematisiert, weil immer wieder viele sagen, ja, ich muss das Thema KI mitnehmen, das muss ich irgendwo kaufen oder wie auch immer. Nein, musst nicht, weil jedes Unternehmen, was in deine Fonds oder ETFs drin ist, will morgen auch noch da sein. Somit müssen sie das Thema KI oder was für neues Thematik wieder aufkommt in den nächsten Jahren, mitnehmen. Und somit bist du auch immer mit dabei an der neuesten Innovation, an neuesten Entwicklungen. Und das geht halt nur, wenn du investierst und mit dabei bist. Anders geht's halt nicht. Ne? Am Sportbild wirst du die Innovation nicht mitnehmen.
Vermutlich nicht. Eine gute Nachricht für den Community-Blog, Philipp.
Ja.
Übermittelt uns die Nina per Instagram-Kommentar auf einem unserer aktuellen Reels. Sie schreibt, ich wollte mich einmal bedanken. Dank der sehr guten Beiträge habe ich seit kurzem ein Depot bei Flatex und mich auch getraut, größere Summen, breit gestreut, in ETFs zu investieren. Also danke nochmal. Also liebe Nina, vielen Dank für deinen Kommentar. Freut uns sehr zu hören, dass du jetzt gestartet bist und wir hoffen, dass du durch unsere Beiträge noch viele weitere Impulse bekommst, finanziell selbstsicher wirst oder noch selbstsicherer. Also das ist ja auch sowas, das lernt man quasi mit vom Jahr für Jahr, wird man quasi in seiner Strategie einfach bestätigt, wenn man sieht, dass es funktioniert. Quasi die Börsen steigen, man verdient mit, die Börsen fallen, man fällt mit, aber man steht quasi auch wieder auf und man steht das vor allem auch gemeinsam durch, gemeinsam quasi im Sinne von, wir werden Videos machen, wenn der Kurs oder wenn die Märkte fallen, wir werden Videos machen, wenn die Märkte steigen und natürlich auch im Podcast regelmäßig darüber berichten, genauso wie Hinweise auf unser Webinar, deine ersten 10.000 Euro, auch das findet bald wieder statt, also sehr gerne auf unsere Instagram-Seite gehen, den Link anklicken und dann ganz oben wird es ganz prominent platziert sein, Webinar am 26.01. um 18 Uhr, deine ersten 10.000 Euro.
danke Nina auch von mir und viel Glück weiterhin beim Investieren. Also super Sache. Ich werde jetzt einmal beim Patentamt anrufen und das Wort, genau, das werde ich jetzt einmal schützen lassen, weil anscheinend die Nina hat es auch geschrieben im Kommentar. Ja, in diesem Sinne, wenn euch die Podcast-Folge wieder gefallen hat, natürlich 5 Sterne, wir freuen uns immer drauf. Wir sind schon bald bei 200 Bewertungen, 5 Sterne, also da wollen wir auf jeden Fall auch weiterhin. Ja, danke Matthias für deine Zeit. Obwohl du in Mallorca sitzt, hat es gut funktioniert. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit dort und wir sehen uns demnächst wieder.
Vielen Dank, Philipp. Ich genieße jetzt noch ein paar warme Tage im Süden und bin ganz bald wieder in Wien. Bis dann.
Vielen Dank, dass du heute da mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Weitere Infos und Links zur heutigen Folge findest du wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss nur ein Hinweis, bitte beachte, dass alle Inhalte, die wir hier besprechen, ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung dienen. Sie stellen daher keine Anlageempfehlung dar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.